Liebe Gemeinde, Fragen und Bitten sind uns von Kindesbeinen an vertraut. Wir brauchen von Anfang an die Gabe, in anderen die Bereitschaft zu wecken, uns zu helfen. Babys schreien, später lächeln sie, wenn sie etwas bekommen wollen, und beides ist unwiderstehlich, schreien oder lächeln. Ohne die Fähigkeit, andere zu bitten, wären wir verloren. Aber im Laufe des Lebens stellt sich irgendwie so eine gewisse, ja, Verklemmtheit ein. Man bittet nicht einfach mehr so, sondern wir haben ganz tolle Formulierungen, damit wir bloß keinem zu nahe treten. Könntest du vielleicht, wenn es dir keine Umstände macht oder etwas mehr hat sich eingebürgert, magst du mal? Wir haben es manchmal schwer mit dem Bitten. Und es gibt eine arme Verwandte der Bitte, die heißt das Betteln. Und es gibt eine reiche Verwandte des Bitten, und das ist das Gebet. Und um das Gebet soll es heute Morgen gehen, mit einem sehr bekannten Text, aber er ist auch unkonventionell und überraschend. Wir finden ihn im Lukasevangelium, Kapitel 11. Ich lese die Verse ab Vers 5. Dort heißt es: Und er, Jesus, sprach zu ihnen: Wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm: Lieber Freund, leih mir drei Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und er drinnen würde antworten und sprechen: Mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn er ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Heiliger Gott und Vater, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ohne Zweifel, wir haben uns alle daran gewöhnt, höfliche Bittformulierungen zu finden. Und Jesus erzählt nun nach dem Lukasevangelium, dass Gebet etwas ganz anderes ist. Im Gebet betreten wir einen Raum, in dem wir ungezwungen sein können, vertraut. Wir dürfen ganz frei unsere Bitten äußern, ohne Angst zu haben, zu stören. Und wir dürfen das aussprechen, was uns auf der Seele liegt, ohne Hemmungen, Wünsche aussprechen, die andere Menschen überfordern würden. All das bietet das Gebet. Es ist wirklich die reiche Verwandte der Bitte. Und das Gebet wird durch Jesus aus allen rituellen Verfestigungen herausgeholt, aus bestimmten Gebetszeiten, aus der religiösen Sprache. Gott kann zur Unzeit überfallen werden. Er wird zum Nachbarn. Und genau vor unserem Gleichnis steht das Vaterunser. Jesus lehrt seine Jünger und Jüngerinnen beten mit einfachen Worten. Da wird um eine Zukunft gebetet, um das tägliche Brot, um Vergebung. darum, dass alle Beziehungen heilen im Himmel und auf Erden. Das Vaterunser ist ein einfaches Gebet, ernsthaft, vertrauensvoll. Und diese Vertrautheit mit Gott gehört zu den größten Schätzen, die wir haben. Versteht mich nicht falsch. Es geht hier nicht um einen Aufruf, ja, zu einer gewissen Respektlosigkeit oder einer Kumpanei. Nein, es geht um die Vertrautheit. Das ist Jesus wichtig, die Vertrautheit mit dem Vater. Schauen wir uns die Situation an, in dem dieses Gleichnis spielt. Da ist ein Mann, der sich schon zur Nacht vorbereitet hat, das Haus abgeschlossen hat und er liegt bereits im Bett mit seinen Kindern. Und dann kommt ein Freund und weckt ihn und er ist nicht gerade sehr höflich, sondern er schreit seine Forderung heraus. Gib mir 3 Brote, rücksichtslos. Und der Grund ist, weil ein Gast zu ihm gekommen ist. So kann man nur mit sehr guten Freunden umgehen, dass man sie so stört. Und diese nächtliche Ruhestörung soll uns beim Beten helfen. Wir brauchen uns als Betende nicht zurückzuhalten, sondern wir dürfen vor unseren Vater kommen mit unseren Anliegen, mit dem, was uns bewegt. Gott ist immer störbar. Wie ein sehr guter Freund. Wir brauchen kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Bei ihm darf man immer heftig klopfen. Sehen wir das noch, was das für eine großartige Angelegenheit ist? Aber naja, das wissen wir doch längst. Beten ist die Lebensäußerung des Glaubens. Beten, das gehört genauso zu unserem Glauben wie das Atmen zum Leben. Aber wir haben keine Garantie, dass das Gebet erhört wird. Wer von euch hat nicht schon darunter gelitten, dass ein Gebet offensichtlich nicht erhört wurde? Und manchmal haben wir doch auch die berechtigte Skepsis, nützt Beten eigentlich überhaupt etwas? Vor allem, wenn wir in diese entsetzliche Weltsituation schauen. Und darauf antwortet Jesus mit dem Bild vom bittenden Freund und dann sagt er die Worte, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Jesus sagt hier ganz glasklar, das Gebet hat Erfolg. Und warum? Er begründet das mit der liebevollen Beziehung eines Vaters zu seinem Sohn. 3-mal hören wir, es wäre doch undenkbar, dass ein Vater seinen Sohn enttäuscht. Wo ist unter euch ein Vater, der, wenn sein Sohn um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Oder wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion? Es ist doch selbstverständlich, dass in intakten familiären Beziehungen man seinen Kindern gute Gaben gibt. Und wenn das schon bei uns Menschen stimmt, wie viel mehr dann bei Gott? Wir können also ohne Angst, voller Vertrauen zu ihm kommen und unsere Bitten äußern. Wir haben Audienz bei ihm, der die Welt regiert. So weit, so schön. Stimmt das? Bittet, so wird euch gegeben. Ist das wirklich so einfach? Gibt es bei uns nicht Menschen, die sind schon ganz wund geworden, weil sie um Heilung bitten und sie nicht eintrifft? Oder um den Erhalt ihrer Ehe und Partnerschaft? Oder um ihre Kinder, die völlig aus dem Ruder laufen? Spricht nicht unsere Erfahrung völlig dagegen? Ja, es gibt direkte Gebetserhörung, aber sie ist selten. Ist Beten immer so erfolgreich? Bittet, so wird euch gegeben. Wer so fragt, der hat etwas übersehen in diesem Bibelwort. Ich übrigens auch. Jesus grenzt nämlich den Gegenstand unserer Bitten drastisch ein. Der letzte Satz ist entscheidend. Um wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Nicht beliebige Wünsche werden erfüllt. Aber das wussten wir auch, oder wir mussten es mühsam leben. Gott ist kein Weihnachtsmann, der unsere Wünsche nach Zettel erfüllt. Und er öffnet uns auch nicht das Schlaraffenland, wenn wir ihn darum bitten. Es gibt keinen Automatismus bitten und erhalten. Aber was wir nicht wussten oder vielleicht übersehen haben, hier steht, es geht um die Bitte um den Heiligen Geist. Die Gleichnisse von Freund und Fisch, von Schlange, von Ei, Skorpion sagen immer nur das eine: Gott gibt nichts Geringeres als den Heiligen Geist, wenn wir ihn bitten. Bitten wir um den Heiligen Geist? Na, das doch wohl eher nicht. Vielleicht einmal im Jahr zu Pfingsten. Ist noch nicht so lange her, oder? Aber der Heilige Geist ist eine gefährliche Gabe. Denn er verändert, er trägt und fordert. Denn Gott selbst bei den Menschen, das ist der Heilige Geist. Das ist eine unwahrscheinliche Nähe Gottes. Da gehen wir doch lieber etwas zurück. Also diese Gabe, wir wollen etwas anderes. Sind unsere eigenen Wünsche nicht viel wichtiger, viel existenzieller? Wir beten um eine sichere Arbeitsstelle. Wir beten um das Gelingen unserer Beziehungen. Wir bitten um Gesundheit, um Heilung, um einen Aufbruch in der Christenheit. Und das geht uns doch alles an. Und jetzt werden wir auf den Heiligen Geist vertröstet. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Warum weist Jesus uns so einen anstrengenden Ausweg? Warum ist die Gabe des Geistes so wichtig? Was bedeutet sie? Mit den Gleichnissen und Worten macht Jesus die Bitte um den Heiligen Geist uns geradezu schmackhaft. Und die Güter, für die der Heilige Geist hier steht, ist Freundschaft. Eine Beziehung von Freund zu Freund, von Vater zu Sohn. Das ist wie ein sicheres Netz, wie ein Raum der Sicherheit, Freundschaft, Kindschaft. Das ist nicht immer einfach für die beteiligten Partner. Aber Freundschaft, Kindschaft ist durch Dauer und durch Treue geprägt. Es ist schon lange her, da hat man noch Briefe geschrieben. Und es ist noch länger her, da haben Eltern unterzeichnet, wenn sie an ihr Kind schrieben, dein treuer Vater. Enge Freundschaft, aber noch viel eher von Verwandtschaft, kommt man eigentlich nicht los. Das ist unsere Erfahrung. Und wenn die Gabe der Geist Gottes ist und wenn er uns zusagt, dass Gott uns nahe ist, dann ist das eine unverbrüchliche Geborgenheit, in die wir hier eingeladen werden. Mit dem Geist erweist uns Gott seine Treue. Sehnen wir uns nach so einer Freundschaft mit Gott, in der man auch mitternachts nach Hause kommen kann, wie ein Kind im Hause? Was ist wichtiger für unser Leben als so eine heile Beziehung zwischen Eltern und Kind? Und wie schwerwiegend kann es für unseren Lebensweg sein, und das sagt nicht nur die Psychologie, wenn diese heilende Erfahrung nicht erfahren wird, nicht da ist. Und diese heilende Beziehung ist auch der einzige Weg oft, dass es wieder gut wird, dass es wieder ins Reine kommt. Solidarität, Freundschaft, die sind wichtiger als alle Sachgüter. Und das hatte schon der König Salomo verstanden, als Gott ihn bei Beginn seiner Regierungszeit fragte, was wünschst du dir? Und er hat sich nicht Reichtum gewünscht und er hat sich nicht Macht gewünscht oder Weisheit, sondern ein hörendes Herz. Eine dauerhafte Beziehung, die macht uns glücklich, auch wenn sie durch Leid und Tod führt. Viel glücklicher als alle anderen Gaben zusammen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Das ist kein Umweg. Das ist kein irgendwie vertröstet werden. Sondern hier wird unser Wunschzettel korrigiert. Gott ist uns treu. Er ist uns näher als jeder Freund. Und vielleicht müssen wir das dann erleben, bei uns selbst oder bei anderen, dass Krankheit nicht aufgehoben wird, dass der Tod nicht ausgespart wird. Aber Gott leistet uns in seinem Geist Solidarität bis in unsere einsamste Stunde hinein. Gott ist dort, wo Leiden ist. Das sagt uns dieses Kreuz zu. Gott ist da, wo Leiden ist. Das ist wichtiger als alle Gesundheit. Und das sage ich nicht leichtfertig, schon gar nicht angesichts der Pandemie, die einfach nicht aufhören will. Aber wichtig ist das Nicht-Alleinsein, das Geborgensein in Gott. Und aus dieser Erkenntnis betet ein leidgeprüfter Mensch im Psalm 73, wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Wir werden zur Freundschaft mit Gott eingeladen. Wir werden nicht vergehen. Wir sind eingezeichnet in seine Hände, wie es in Jesaja 49 heißt. Und wenn wir um den Heiligen Geist bitten, dann machen wir uns auf eine abenteuerliche Reise, auf eine ja noch nicht zum Ende hin sichtbare oder völlig kalkulierbaren Weg mit Gott. Eine riskante Freundschaft. Eine riskante Freundschaft ist hier im Raum, wenn wir um den Heiligen Geist bitten. Wer das nur ansatzweise versteht heute Morgen, der lernt, beten ist ein Weg. Beten ist ein Prozess. Und dann bleiben wir nicht die, die wir sind. Wir wenden uns an Gott und er kommt auf uns zu und er verändert uns. Denn Gebet ist nicht nur ein Weg zu Gott, sondern es ist ein Weg mit Gott. So hat es Paulus einmal in Römer 8 gesagt, der Geist seufzt in uns. Und so in diesem Seufzen wird eine Sehnsucht beschrieben, die auch der Kirchenvater Augustin in das Gebet hineingelegt hat. Willst du das Beten nicht unterbrechen, so unterbrich die Sehnsucht nicht. Denn die Sehnsucht nach der Begegnung mit Gott ist dein ununterbrochenes Gebet. Das heißt, Gott ist mein Gott. Aber er hört auch nie auf, mein Gegenüber zu sein. Und jetzt geht die Gebetsschule auf einen Weg, der sehr schwer ist und den ich kaum in Worte fassen kann. Wenn wir das annehmen, Freundschaft mit Gott in Höhen und Tiefen meines Lebens, dann bedeutet das auch, so wie Paulus es erlebt hat, dreimal zu Gott zu rufen, dass er ihn von einer schweren Krankheit befreit. Dreimal. Und er musste lernen, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und Jesus hat in Gethsemane dreimal zu seinem Vater gerufen, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und das Gebet mündet darin, dass er sagt, dein Wille geschehe. Das ist die Gebetsschule, wo sich unser Wille in Gottes Willen fügt. Ein letztes. Wenn man diese Gebetsschule wahrnimmt, dann merkt man, das gilt nicht nur für mich, sondern auch für andere. Und deshalb gehört zum Gebet die Fürbitte. Der Weg, auf dem der andere, auch der Lästige, vor Gott gebracht wird, ist zugleich der Weg zum anderen. Und auch hier kann man erstaunliche Veränderungen erleben. So erinnert uns Jesus heute Morgen unmissverständlich daran, wir können voller Freiheit zu Gott kommen, dürfen ihm im Gebet als einen sehr guten Freund erleben. Wir brauchen keine ganz besonderen Umgangsformen, sondern ohne Hemmungen dürfen wir alles aussprechen, was uns bewegt. Und wir haben das Recht, den eigenen Umgang mit Gott zu entdecken, jeder für sich und jede für sich. Es braucht keine Rituale, keine Formen, kein Hofzeremoniell, sondern wir kommen wie Kinder zu Vater und Mutter, nicht zu festgesetzten Zeiten, sondern wenn wir etwas auf dem Herzen haben. In der Bitte um den Heiligen Geist bekommen wir es mit Gott selbst zu tun. Er sichert uns seine Nähe, seine Solidarität, seine Treue zu. Und das dürfen wir in einen Raum der Geborgenheit dann auch erfahren und uns auf den Weg des Gebetes machen, mit allen Ängsten und Sehnsüchten und Bitten. Und wir werden es erleben, dass unser Wille sich in Gottes Willen fügen kann. Ich schließe mit einem Bild von Martin Luther King, dem berühmten Bürgerrechtler und Baptistenpastor, ein Kirchenvater unserer Freikirche, den wir oft vergessen. Er hat das Bild vom bittenden Freund auf die Kirche seiner Zeit übertragen und hat gesagt, in der Stunde der Mitternacht, der sozialen und ethischen Ordnung, ist die Kirche das einzige Haus, das noch am Platz steht. Und dorthin kommen die müden Wanderer um Mitternacht und klopfen an. Wie zu allen Zeiten klopfen Menschen an und bitten um Brot. Sie bitten die Kirche um das Brot der Liebe, damit sie das Gefühl der Verlassenheit in der modernen, technisierten Welt überwinden können. Sie bitten die Kirche um das Brot der wirtschaftlichen Gerechtigkeit, damit sie ein menschenwürdiges Leben führen können. Sie bitten die Kirche um das Brot der Hoffnung, damit sie nach dem Zerbrechen des Altars des Fortschritts eine neue Perspektive für ihr Leben gewinnen. King rief dazu auf, als Kirche Christi müssen wir bereit sein, gemeinsam das Brot der Hoffnung auszuteilen, wonach Gott bestimmt das Böse in Gutes verwandeln kann. Wir müssen das Brot der Vergebung weitergeben, das die Schuldbeladenen aller Welt zur Freiheit der Kinder Gottes führt. Und wir müssen das Brot des Glaubens verschenken, damit die Geängsteten in ihrer Todesfurcht zur Freude auf die Zukunft an Gott kommen. In dieser Hoffnungsbotschaft für den müden Wanderer zur mitternächtlichen Stunde sieht Martin Luther King die Aufgabe der Kirche. Die Kirche muss ein stärkendes Wort aussprechen, das keine Mitternacht ewig währt. Liebe Gemeinde, ich glaube, dass wir durch eine krisenhafte Zeit gehen, als Einzelne, aber auch als Gemeinde. Und ich würde so gern in euch heute Morgen diesen Glauben an den Morgen wecken, von dem Martin Luther King spricht. Den Glauben an den Morgen. Das bedeutet, die Güte und Gerechtigkeit Gottes wird sich durchsetzen. Selbst die sternenloseste Mitternacht kann der Vorbote des Herausdämmerns einer großen Erfüllung sein. Und so sagt es der Psalmist, den Abend lang währt das Weinen, aber des Morgens, da ist Freude. Amen.